Also ich freue mich ganz sehr, bei euch zu sein. Die Chance hatte ich ja noch gar nicht, das zu sagen. Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich bin nicht das erste Mal hier in dem Gebäude. Ich war schon ein paar Mal hier in dem Gebäude, nämlich als ich studiert habe. Und da kenne ich nämlich auch Micha, oder? Sehr gut, ja, genau, richtig. Ich war, glaube ich, zweimal zur Jugend hier in der Zeit, wo ich studiert habe. Und ansonsten, genau, habe ich mich mit Andreas schon mal hier getroffen. Aber das erste Mal in dem Gottesdienst auf jeden Fall. Und da freue ich mich ganz sehr drüber. Ich kenne einige, das ist ganz schön, zum Beispiel Familie Heim und so weiter von der Sommerbibelschule, die wir in den nächsten Wochen wieder haben. Genau. Und was mache ich? Ich habe das vorhin schon gesagt, das ist mir immer nur wichtig, dass ihr das einordnen könnt, was ich eigentlich so den ganzen Tag tue und was ich mache. Das eine ist, was ich vorhin gesagt habe, ich schule und Coaches, sage ich mal auf Neudeutsch, Jugendmitarbeiter und Jugendleiter. Und ansonsten bin ich zum Predigen in Gemeinden, bin in der Sommerbibelschule mit bei der Organisation und bei verschiedenen Sommerfreizeiten. Genau, das ist so das, was ich mache. Und ich studiere auch jetzt noch in Chemnitz, nämlich ich studiere nebenbei Theologie am Martin-Busser-Seminar hier im Evangelischen Schulzentrum. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Genau, von daher bin ich hin und wieder mal noch hier. Viele meiner Freunde wohnen auch noch hier. Genau, von daher kenne ich auch die Stadt, weiß, wo man gut essen gehen kann. Und ich will mir mit euch heute ein Thema angucken, was mich im letzten Jahr ganz stark beschäftigt hat und selber ganz, ganz stark herausgefordert hat. Und dieses Thema habe ich mal genannt, unsere Götzen, die versteckte Sünde. Ja, unsere Götzen, die versteckte Sünde. Es geht halt heute Morgen um das ganze große Thema, was ihr vielleicht schon, weiß nicht, wie oft seit der Kinderstunde gehört habt. Es geht um dieses ganze große Thema Götzendienst. Und ich habe den Eindruck, wenn wir dieses Thema hören und jemand predigt darüber, dann gehen wir manchmal so ein bisschen arrogant ran und denken, oh, das ist doch was für Glaubensanfänger. Das ist doch was für jemand, der irgendwie frisch mit Jesus unterwegs ist. Das ist doch für Leute in der Kinderstunde. Aber ich, der ich schon so lange mit unserem Gott unterwegs bin, das brauche ich doch nicht, dieses Thema. Ich habe jetzt von dem Jugendlichen erst wieder gehört, der gesagt hat, Dominik, kannst du nicht mal irgendwas was Neues predigen? Ne? Und gesagt hat, nee, ich glaube, wir haben gerade mit dem Thema zum Beispiel Götzendienst, über was ich heute predige, ein Riesenproblem. Und wir wollen uns einen Text angucken aus 1. Könige 11. Ja? Und ich möchte, bevor ihr könnt es schon mal in der Bibel aufschlagen, genau, und während ihr das aufschlagt, sage ich noch so zwei, drei Dinge dazu. Wir sind im 1. Könige-Buch, Kapitel 11, und es geht um König Salomo. Ja, und Salomo lebt ja so ungefähr ganz grob 1000 vor Christus, ja, kann man sich gut merken. Und er erbt von seinem Vater David ja ein Riesenreich. Nachweislich ist es nur noch einmal so groß, nämlich unter Jerobeam dem Zweiten dann irgendwann. Aber sonst ist dieses Reich, hat das Reich seine maximale Ausdehnung zu diesem Zeitpunkt. Und im Reich, Volk Israel, dieser Nation geht so gut, wie es ihr wahrscheinlich später nie mehr geht. Das ist auf dem Höhepunkt, auf dem Gipfel dieser Geschichte. Und im 1. Könige 3, Vers 3 lesen wir es geht dann um 1. Könige 11. Jetzt nochmal ganz kurz, springen wir an die Anfangszeit von König Salomo. Und wir gucken uns 1. Könige 3, Vers 3. Möchte ich euch einfach den einen Vers vorlesen, weil der für mich so erstaunlich ist. Und so positiv klingt über das, was Gott oder was die Bibel an der Stelle über Salomo sagt. Da steht, 3 Vers 3, Salomo liebte den Herrn, sodass er an den Ordnungen seines Vaters David lebte. Und dann steht, jedoch brachte er auf den Höhen noch Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Aber es, ja, also, das heißt, da ist aber an sich vor dieser Herrschaft oder am Anfang dieser Herrschaft ein unglaublich starkes, ein unglaublich positives Bild von diesem Salomo, oder? Salomo liebte den Herrn. Das ist doch Wahnsinn. Wenn sowas über einem Leben steht und am Anfang von einer Regierungszeit, da kann es doch nur gut werden. Das geht nicht besser. Und dann bittet ja Gott, und das wisst ihr, oder fragt Gott diesen Salomo, was er ihm sozusagen im übertragenen Sinn Gutes tun kann. Ja? Und er sagt, du kannst dir alles wünschen, was möchtest du, lieber Salomo? Und Salomo sagt im Vers 9, also Kapitel 3, Vers 9, so gib dem deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk, zu richten. Boah. Man muss sich das mal vorstellen, dieser Salomo, der sein Leben lang Sohn eines Königs war. Dieser Salomo, der sein Leben lang in einem Palast gelebt hat wahrscheinlich. Der sagt am Anfang seiner Regierungszeit nicht, Gott, ich bitte dich um mehr Reichtum, oder Gott, ich bitte dich um, sondern er bittet Gott darum, um Weisheit. Er sagt, wer bin ich, dass ich eigentlich in der Lage dazu wäre, dieses Volk zu führen? Das bin ich nicht, Gott. Bitte gib du mir die Weisheit, die ich dafür brauche. Ich weiß nicht, wenn ihr das mal auf heute übertragt, heutige Firmenerben, ich habe immer den Eindruck, die haben so ein bisschen ein Problem mit Arroganz. Die haben das Ding nicht aufgebaut, aber sie erben viel Geld und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen. Und oft ist das Geld dann schneller weg, als man es denkt. Und dieser Salomo ist so ganz, ganz anders. Obwohl er Sohn des Königs ist, ist er so unglaublich demütig. Besser geht's nicht. Eine bessere Ausgangslage kannst du nicht haben. Und dann kommen 8 Kapitel, ja, von Kapitel 3 bis Kapitel 11, kommen 8 Kapitel, in denen ihr selber wisst, was beschrieben wird, die meisten von euch, ja, Paläste werden gebaut, Salomo baut den Tempel, Salomo, da kommen Leute, die Königin von Saba, und stellt ihm Fragen, und Wahnsinn. Und dann kommt eben dieses Kapitel 11. Und ich möchte euch von diesem Kapitel 11 die ersten vier Verse vorlesen. Und zwar habe ich die aus 2 Übersetzungen, und ich könnt die gerne in eurer Elberfelder Übersetzung nachvollziehen, und ich habe hier ein bisschen eine andere Übersetzung, aber das ist nicht so schlimm. Da steht, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sie sollten nicht untereinander heiraten, weil die Israeliten von ihren ausländischen Ehepartnern zum Götzendienst verführt werden könnten. Salomo aber hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Er hatte 700 Frauen, die aus fürstlichen Häusern kamen, und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und im Alter neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn, seinem Gott, wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Text. Oft ist ja das, was wir mit Salomo dann verbinden, ist am Ende des Lebens hier sein, das Anfang vom Ende, ja, sein Scheitern irgendwo. Und ich, immer wieder, wenn ich so durch das erste Königebuch lese dieses Kapitel 3, dann 4, 5, 6, 7, 8, wo der Mund offen stehen bleibt. Und dann komm ich irgendwann zu Kapitel 11 und ich denke, Mensch, Salomo, also mal ganz ehrlich, wie kann man nur so dumm sein? Es ging doch so gut los. Es geht nicht besser. Die Bibel macht es sehr, sehr deutlich. Sie stellt ihn hin als demütigen Mann, als Mann, der den Herrn liebt. Und am Ende seines Lebens sieht es so aus. Und irgendwie ist meine erste Reaktion immer wieder, wenn ich diesen Text angucke, ey, Salomo, warum? Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Salomo übertritt ja hier ganz bewusst ein Gebot von Gott, ja, das lesen wir. Gott hat ausdrücklich gesagt, die sollen das nicht tun, die Israeliten, sich mit den anderen Völkern vermischen. Er übertritt hier ein Gebot von Gott. Aber wisst ihr, das Problem ist doch nicht, dass, ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir diesen Text uns angucken, deswegen bewegt er mich auch immer wieder, dann befassen wir uns ganz schnell mit dieser Ist-Situation und denken, ja, jetzt hat er auf einmal 700 Frauen, 300 Nebenfrauen, ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Aber wisst ihr, das ist ja nicht so, dass der eines morgens aufwacht und sagt, hups, wo kommen die 1000 Frauen her? Sondern das ist ja ein Prozess, der geht über Jahre. Der geht über Jahre. Da kommt noch eine dazu und noch eine dazu und noch eine dazu und noch eine dazu. Und es steht in der Elberfelder Übersetzung so gut übersetzt, dass sie sein Herz neigten. Steht dreimal drin, sie neigten sein Herz. Über Jahre hinweg. Schritt für Schritt. Und das Interessante ist, mit Salomo ging es in jungen Jahren gut los. Aber das ist keine Garantie. Es ist das Verrückte, dass es im Alter mit uns besser wird oder dass wir ankommen an unserem Ziel. sondern da ist über Jahre was da, was der Text uns hier nicht eindeutig auf den ersten Blick hergibt. Ne? Da beschildert eine Ist-Situation, da beschreibt eine Ist-Situation der Text. Aber was ist denn das Problem von diesem Salomo eigentlich? Was ist das Problem von dem Salomo? Das ist die große Frage. Und wisst ihr, wir finden einen Hinweis in diesem Text, was das tiefer liegende Problem von Salomo ist. Und das will ich mir, oder das finden wir im Vers 2, das heißt, Salomo hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Und dieses Wort, was für hängen an der Stelle verwendet wird, im Urtext, dieses Wort, was für hängen verwendet wird, kannst du übersetzen auch mit ankleben oder anhaften. Ja, wir kennen das manchmal so ein bisschen aus, die Bibel kennt es auch teilweise im sexuellen Sprachgebrauch, ja, ankleben oder anhaften. Sein Herz haftete, es hängte an diesen Frauen. Und sein Herz hängte mehr an diesen Frauen. Das ist sein Problem, ist, dass sein Herz mehr an den Frauen hängt und haftet als an Gott. Und das ist was über Jahre in seinem Leben zunimmt. Versteht ihr, das Problem ist nicht am Ende, sind nicht am Ende die 1000 Frauen. Das Problem geht schon viel eher los. Nämlich, dass er sein Herz diesen Frauen hingibt. Und das ist im Wesentlichen Götzendienst, ihr Lieben. Wir geben unser Leben an was anderes hin, als an Gott. Im Wesentlichen ist das Götzendienst. Und versteht ihr, hier ist eine Sünde beschrieben. Ja, hier wird ganz eindeutig beschrieben, Salomo übertritt ein Gebot, ja, von Gott. Aber hinter diesem Übertreten von dem Gebot steht Götzendienst. Und das ist in der Bibel übrigens immer so. Götzendienst, das ist mir ganz wichtig, wenn wir heute darüber reden. Götzendienst ist nicht eine ganz besonders schlimme Sünde, sondern Götzendienst steht hinter jeder Sünde. Hinter jeder Sünde steckt in letzter Konsequenz Götzendienst. Ich mache was anderes zu meinem Gott als Gott selbst. Und die Bibel sagt es sehr, sehr deutlich, weil hier steht, es neigt sein Herz. Ja, Götzendienst hat immer was mit Herz zu tun. Unser Herz hängt sich an Dinge, von denen es Bedeutung und Relevanz erhofft. Und ich vergleiche das immer so, wenn wir die Sprüche hernehmen und nehmen mal den gesamtbiblischen Kontext, dann merken wir ganz häufig, wenn wir es auf ein Bild reduzieren wollen, dass die Bibel eigentlich sagt, unser Herz ist wie so eine kleine Laus. Ich weiß nicht, ob ihr Läuse kennt. Wir hatten vor kurzem in der Kinderstunde bei uns in der Gemeinde, hatten wir ein Kind, die hatte so schöne Locken und die hatte Läuse. Das kam aber erst nach der Kinderstunde raus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die ganzen Eltern sich gefreut haben und wie die Telefone heiß geglüht haben an einem Sonntag. Weil jeder Angst hatte, dass sein Kind die Läuse hat. Und das Problem ist, diese Läuse kannst du ja nur, den wirst du nur Herr, wenn du, da musst du rauskämmen, dann musst du mit Chemie vielleicht den Kopf noch behandeln und so weiter. Ihr wisst, das ist vielleicht Haare abschneiden, das ist eine eklige Angelegenheit. Aber das ist ein gutes Bild für unser Herz. Weil diese Läuse, die hängen sich immer irgendwo ran. Die können nur überleben, solange sie irgendwo dran haften. Und genauso ist unser Herz. Unser Herz klebt, das ist das, was wir in dem Text finden, das Wort. Es klebt, es haftet immer an irgendetwas. Und bitte lasst uns nicht zu schnell sagen, dass unser Herz wirklich Gott gehört. Ich glaube, wir sagen das oft. Aber wenn wir tief in uns reinschauen, und ich will da noch ein paar Beispiele bringen, wie das in meinem Leben aussieht, dann merken wir, dass es oft nicht so ist. Unser Gott ist da quasi, wo unser Herz dran klebt. Ja? Unser Gott ist das, was uns unsere Sehnsüchte stillt. Bei Salomo sind es seine Frauen. Seine Sehnsucht nach Anerkennung, Frauen stehen damals auch für politische und wirtschaftliche Macht. Ja, es ging wahrscheinlich gar nicht so sehr um die Liebe, sondern eher um die Macht, die sie demonstrieren. Und obwohl er am Anfang sagt, Gott, ich kann dieses Land nicht führen, das ist das Interessante, am Ende mit seinen Frauen zeigt er, ich bin mächtig. Das, was er am Anfang sagt und das, was er am Ende tut, passt nicht zusammen. Unser Gott, und das ist mir wichtig, unser Gott ist immer das, was uns Bedeutung gibt und unsere Sehnsüchte stillen darf. Das, wo unser Herz sich wirklich danach ausstreckt. Luther sagt es mal sehr deutlich. Ich bringe heute noch zwei Zitate von Luther. Es ging leider nicht, weil ich keinen Stick mit hatte, auf Präsentation euch das zu zeigen. Aber ich finde die sehr, sehr passend. Das zweite, da brauche ich dann mal eure Aufmerksamkeit. Aber ich will jetzt das erste vorlesen und auch das ist nicht ganz einfach. Luther sagt, wovon wir mehr Annahme, Freude, Sinn, Hoffnung und Sicherheit erwarten als von Gott selbst. Das ist unser Gott. Wovon wir mehr Annahme, Freude, Sinn, Hoffnung und Sicherheit erwarten als von Gott selbst. Das ist unser Gott. Und wisst ihr, bei Salomo war das sehr offensichtlich. Und deshalb habe ich manchmal den Eindruck, wir gehen ein bisschen, oder ich von mir selber, so ein bisschen arrogant mit diesen Texten um und sagen, wie kann man nur so dumm sein? Ja, bei Salomo ist es so offensichtlich, dass er diese Frauen mehr liebt, als er Gott liebt. Bei dem Volk Israel, als dieses goldene Kalb sich in der Wüste bauen, das ist so offensichtlich. Und dann stellen wir uns hin manchmal als Christen und meinen, ja, so dumm sind wir nicht. Wisst ihr, was das Gefährliche an unserem Götzendienst ist? Dass er viel, viel verborgener ist als bei Salomo und als beim Volk Israel. Viel, viel, viel verborgener und tiefer in unserem Leben. Und es teilweise für andere, für unsere eigene Familie, für unsere Gemeinde gar nicht sichtbar ist. Und dieser Text oder diese ganzen Texte in der Bibel, Römer 1, ja, Paulus, machen das sehr, sehr deutlich, dass wir unser Leben lang Götzendiener sind. Weil wir unser Leben lang unser Herz an Dinge hängen. Und wisst ihr, was das auch unterstreicht, dass wir ein Leben lang Götzendiener sind, ist einfach das erste Gebot. Ihr kennt es, da heißt, ich bin der Herr, dein Gott, ja, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und dann sein Anspruch und dann sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot. Und indem Gott dieses Gebot an die oberste Stelle setzt, wird eigentlich deutlich, jede Sünde, jedes Gebot, was drunter steht, zeigt eigentlich nur, wir haben ein Problem mit Götzendienst. Die Sünde hinter der Sünde, ihr Lieben, ist immer Götzendienst. Und die Frage ist, wisst ihr, was sind denn die Götzen in deinem Leben? Was sind deine und meine Götzen? Ich glaube, jeder von euch und ich auch. Wir haben Dinge in unserem Leben, die uns, wenn wir ehrlich sind, wichtiger sind als Gott. Ich will dann nochmal zeigen, woran wir das merken. Und ich möchte noch ein Zitat von Luther bringen, der das nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Dieses erste Gebot, ja, du sollst keinen Götzendienst oder du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was das heißt. Was dieses heißt, er hat einen Kommentar dazu geschrieben, Luther, und ich möchte aus diesem Kommentar kurz vorlesen. Und jetzt brauche ich, jetzt ist der Punkt, wo sie quasi am schwierigsten ist, ja? Und wenn ihr den überwunden habt, dann wird der Rest ziemlich einfach heute. Also, ich versuche es langsam vorzulesen. Luther sagt, du siehst selbst, dass alle, die nicht zu jeder Zeit auf Gott vertrauen und bei ihrem Handeln, Leiden, Leben oder Sterben nur seine Gunst und sein Wohlgefallen erhoffen, sondern sie bei anderen Dingen oder bei sich selbst suchen, dieses Gebot, das erste Gebot, nicht halten und Götzendienst tun. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Selbst wenn sie, und das sind wir gemeint, selbst wenn sie alle anderen Gebote halten würden, selbst wenn wir alle Gebote halten würden, dazu noch viel beten, fasten würden, sowie allen Gehorsam, alle Geduld, alle Keuschheit und Unschuld auf einem Haufen hätten, würde es nichts bringen. Denn das Hauptwerk ist nicht da, ohne dass die anderen alle nichts sind als lauter Blendwerk, Schein und Schönfärberei. Aber nichts dahinter. Und das ist das Verrückte, das ist das, was wir am Neuen Testament bei Jesus immer wieder sehen, diese Auslegung, die Luther hier bringt zu diesem ersten Gebot. Wir können auf zwei Wegen Götzendienst tun. Wir können natürlich sagen, und es ist uns allen klar, wenn wir sagen, wir übertreten bewusst ein Gebot Gottes und Gott ist uns egal, dann ist es natürlich völlig klar. Ja? Aber du kannst auch, und das ist das, was Luther hier sagt, selbst wenn du alle Gebote halten würdest, so viel beten und fasten würdest wie kein anderer in der Gemeinde, kann es am Ende trotzdem sein, dass das Hauptwerk fehlt. Weil es dir bei all dem eben nicht darum um Gott geht, sondern eigentlich um dich selbst. Weil du dir selber was beweisen musst, weil du anderen was beweisen musst. Weil du dir selber was vormachst. Versteht ihr? Wir tun nicht nur Götzendienst, wenn wir offensichtlich ein Gebot Gottes übertreten. Sondern wir tun Gott Götzendienst auch, indem wir gute Dinge tun, aber sie für uns tun. Sehen wir zum Beispiel bei dem älteren Bruder, ja, bei dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Der macht die ganze Zeit alles richtig. Er ist immer da, er rackert über Jahre hinweg. Aber am Ende ist er bei der Feier nicht dabei. Weil in seinem Herzen das Eigentliche und das Wesentliche nicht passiert ist. Und er selbst sein eigener Götze ist. Und das ist das eigentlich Tragische, was wir in der Bibel immer wieder sehen und vor allem durchs Neue Testament dann irgendwann aufgeht. Wir können auf zwei Wegen Götzendiener sein. Indem wir sagen, hey Gott, du bist uns egal, wir übertreten, und für alle ist es offensichtlich, ja, dass ich in Sünde lebe. Und ich glaube, der andere Weg ist viel subtiler und unter der Oberfläche. Aber ich glaube, wir haben den als Christen, ich habe den perfektioniert. Ja, ich tue immer so fromm. Aber eigentlich geht es mir doch häufig viel zu sehr um mich. Ich will gleich noch erzählen, was ich damit meine. Und jetzt ist die Frage, wie können wir, wenn diese Götzen so unterschwellig in unserem Leben da sind, und wenn Paulus das im Römerbrief sehr, sehr deutlich sagt, im Römer Kapitel 1, dass wir alle Götzendiener sind, wie kann das sein? Und wie können wir das rausbekommen, wo unsere Götzen in unserem Leben sind? Wie geht das? Und ich möchte euch drei Punkte bringen, wie wir Götzen in unserem Leben identifizieren können und wie wir dann damit umgehen. Ja, also ich bringe jetzt drei Punkte, wie wir rausfinden können, wo unsere Götzen sind und dann eine Lösung. Und der Punkt ist, die Sache ist, diese drei Punkte, die ich jetzt bringe, die kannst du an jedem biblischen Text, wo es um Götzendienst geht, nachweisen. Da gab es so eine Metastudie, die wurde mit verschiedenen Pastoren in den USA gemacht. Das heißt, da bin ich nicht drauf gekommen, sondern das haben die ganz intelligent rausgefunden. Ist echt interessant, kannst du mit jedem Text, an jedem Text über Götzendienst nachweisen in der Bibel. Drei Punkte, wo wir herausfinden können, wo unsere Götzen in unserem Leben sind. Der erste Punkt ist, wir lieben unsere Götzen. Wir lieben unsere Götzen. Vers 2 hieß es, Salomo hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Wir lieben unsere Götzen. Wisst ihr, Liebe ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber das Problem ist, er liebt sie halt mehr, als er Gott liebt. Er hängt mehr an ihnen, als er an Gott hängt. Und ich glaube, wir gehen mit unseren Götzen in unserem Leben ganz, ganz liebevoll um. Ganz liebevoll. Und Jesus sagt es ja in Matthäus 6, ne, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wo dein Götze ist, was dir wirklich wichtig ist, da wird dein Herz sein. Darum werden sich deine Gedanken drehen. Das wird dich bestimmen. Darüber wirst du immer ganz viel nachdenken. War jetzt auf einer Geburtstagsfeier von meiner Schwägerin, ganz interessant. Und mein Bruder sagte so zu dem Opa, ich glaube, an deinem Auto ist ein Kratzer. Und der ist aufgesprungen, wie so eine von der Tarantel gestochen und zu seinem Auto gerannt und ist eine Stunde um das Auto rum, um den Kratzer zu finden. Und ich merke genau, was ist diesem Mann eigentlich wichtig? Ich kenne das ja von mir. Da, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wir lieben unsere Götzen und wir pflegen sie und wir hegen sie. Und unsere Gedanken hängen ihnen nach. Und ich weiß nicht, wenn du mal so ganz praktisch, ich will es sehr praktisch machen, ja, weil wir können ja viel theoretisch reden. Was sind denn so Dinge, um die sich deine Gedanken drehen? Den ganzen Tag über. Was bestimmt dich? Ja, William Temple, ein Erzbischof, hat mal gesagt, die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er alleine ist. Das ist ein interessanter Satz. Worum drehen sich deine Gedanken, wenn du allein bist? Wo gehen die hin? Daran kann man erkennen, was einem wichtig ist. Wisst ihr, ich kenne das aus meinem Leben. Ich hatte nach meinem Abi, nachdem ich mit dem Abitur fertig war, sehr, sehr stark oder stand für mich die Frage, was mache ich, ne? Und wie bei allen Abiturienten, keinen Plan gehabt, was man macht, überhaupt keinen Dunst. Und dann habe ich angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren in Chemnitz, und hat erstaunlich gut geklappt. Und ich hatte viele Jahre nur meine Karriere im Sinn. Das heißt nur, ich bin trotzdem um ins Vogtland gefahren, ja, hatte noch die Jugendgruppe bei unserer Gemeinde, um die ich mich gekümmert habe und so. Aber eigentlich ging es mir viel um mich selbst. Und wenn ich dann im Hochsommer, wie jetzt ist ja Prüfungszeit für die Studenten, wenn ich dann drin saß und gelernt habe und meine Freunde sind dann draußen im Freibad rumgesprungen, dann kenne ich meine Gedanken. Und die waren nämlich in die Richtung, wartet mal noch 5 Jahre. Dann werden wir mal sehen, wer das längere Lachen hat. Wer denn 1.000er netto im Monat mehr verdient und so weiter. So waren meine Gedanken. Und vielleicht, wisst ihr, das ist das, was in meinem Herzen so manchmal vor sich geht. Und ich weiß nicht, was in eurem Herzen so vor sich geht. Worum sich eure Gedanken drehen. Vielleicht habt ihr es jetzt gemerkt in einem Gespräch mit einem Bruder, der mir sagte, der alles besser machen würde, wenn er die Gemeinde leiten würde oder wenn er in der Brüderstunde wäre oder im Leitungskreis wäre. Und ich merke, seine ganzen Gedanken in seiner Freizeit gehen dahin, was er tun würde, wenn er die Möglichkeit hätte, es zu beeinflussen. Wenn er in der Gemeinde es sagen hätte. Oder mit keine, also ich weiß nicht, wo hängen deine Gedanken tagsüber? Versteht ihr, es kann so viel sein. Und ich glaube, sie kreisen um viele Dinge, die uns eigentlich viel wichtiger sind als Gott. Und wehe, uns nimmt es jemand weg. Dann wird es ganz schlimm. Erstens, wir lieben unsere Götzen, das heißt, unsere Gedanken kreisen darum, wir beschäftigen uns damit, da wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Erster Punkt. Der zweite Punkt, wir vertrauen unseren Götzen. Und wenn wir den Text weitergelesen hätten, 1. Könige 11, Vers 5, gleich der nächste Vers, steht von Salomo, und Salomo folgte der Astarte nach. Also das heißt, er folgte ihr nach, er diente ihr, und wenn ich jemand nachfolge, dann mache ich mich von der Person abhängig, dann vertraue ich ihr. Ja, die Jünger vertrauen Jesus und gehen ihm deshalb hinterher. Sie folgen ihm nach. Und deshalb ist der zweite Punkt, der erste Punkt war, wir lieben unsere Götzen, der zweite, wir vertrauen unseren Götzen. Und wir hoffen, dass diese Götzen uns Sicherheit geben. Ja, dass sie uns das geben, was uns vielleicht sonst niemand gibt. Und ich frag dich, was ist diese eine Sache in deinem Leben, ganz praktisch, ohne die du nicht mehr leben könntest? Was ist so dein größter Albtraum, wenn Gott dir das nehmen würde? Oder wenn dir irgendjemand das und das nehmen würde? Das wäre der Albtraum. Ohne diese Sache könnte ich nicht mehr leben. Das zeigt, glaube ich, oft, wem du mehr vertraust, als du Gott vertraust. Wovor hast du Angst? Wisst ihr, ich kenne eine junge Frau, die war in der Schule immer bestechen, die hat dann ihr Abi auch mit 1-0 gemacht. Der Punkt ist einfach nur, dass sie irgendwann, während sie in der 12. Klasse war, zu mir kam und zu meiner Frau und heulend bei uns, weinend, auf dem Sofa saß und gesagt hat, weil es mal nicht so geklappt hat, ich hätte nie gedacht, die ist wirklich eine pfiffige Frau, ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr von meinen eigenen Leistungen abhängig machen kann. Und die musste dann an psychiatrische Behandlung danach. Ist einfach nur verrückt, wovon wir uns Sicherheit erhoffen, von unserer eigenen Leistung, davon gut zu sein. Ich weiß nicht, worauf vertraust du mehr, als du auf Gott vertraust? Wisst ihr, ich hatte letztes Jahr selber so eine sehr, sehr starke Tiefphase. Ich habe ja schon gesagt, ich habe im April angefangen bei Wiedenest als mit Jugendmitarbeiter sozusagen überregional. Und dann hatte ich im Oktober, November, Dezember so eine richtige Tiefphase. Da gab es aus verschiedenen Gründen viel Kritik und viel Ärger. Und ich saß vor meinem Computer in den 3 Monaten und ich habe an dem Bildschirm vorbeigeguckt, wenn ich Predigten schreiben wollte, und es ging nichts mehr. Und mir war schlecht und ich habe mich ständig übergeben und mir war überhaupt nicht gut. Und da hat das Geld immer noch nicht gereicht und so weiter. Und ich habe geschrien, Gott, wo bist du? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich meine Karriere aufs Spiel setze und du stellst dich dann nicht dazu. Und ich habe gemerkt, Dominik, worauf vertraust du? Und das hat ein paar Wochen gedauert, dass mir irgendwann die Erkenntnis kam, Dominik, worauf vertraust du eigentlich? Geht es dir eigentlich um Gott oder geht es dir nicht eigentlich vielmehr darum, dass dein Ruf jetzt beschädigt ist? Ja? Dass andere dich kritisieren? Und ich will, versteht ihr, das ist meine Sicherheit, dass andere gut von mir reden. Und vielleicht kennt ihr das. Ich glaube, für einige von euch, genau wie für mich, ist es das Schlimmste, wenn andere schlecht von mir denken. Was sollen nur meine, ich habe das von meinen Eltern ganz oft gehört, was sollen unsere Nachbarn sagen, was sollen die Geschwister in der Gemeinde nur dazu sagen, wenn du das und das machst? Und ich habe es immer nicht verstanden, weil ich immer gedacht habe, wie kann man nur Menschen mehr fürchten, als man Gott fürchtet? Und stelle es aber in meinem eigenen Leben fest, dass mir das, was die anderen von mir sagen, so viel wichtiger ist, Und dass ich viel mehr darauf vertraue als auf Gott. Der dritte Punkt, also erster Punkt, wir lieben unsere Götzen, wir vertrauen unseren Götzen, war der zweite. Dritte Punkt, wir gehorchen unseren Götzen. Vers 7 und 8, ja, steht, damals baute Salomo eine Höhle für Chemosh, das ist ein Gott, und ebenso machte er es für alle ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Ja, ein Gott erfordert immer Gehorsam. Wir gehorchen unseren Götzen, das ist der letzte Punkt. Er fordert immer irgendwelche Opfer von uns, versteht ihr? Immer irgendwelche Opfer. Und am Ende, das ist das Verrückte. Wir bringen diesen Göttern was in unserem Leben. Wir opfern ihnen Zeit. Wir geben Geld dafür aus. Ich weiß nicht, ne? Und am Ende lassen sie uns immer leer. Und wisst ihr, sie können nicht über Geld reden. Ja, wem, wofür gibst du dein Geld aus, ja, wenn wir unseren Göttern Opfer darbringen? Weiß ich nicht. Aber ich will über eine viel subtilere Sache sprechen. Ich will ganz kurz noch das praktisch machen. Was heißt es, unseren Götzen zu gehorchen? Wisst ihr, ich weiß nicht, wann in der letzten Woche bei dir, ich glaube, ein guter Gradmaß sind dafür heftige Gefühle, wann waren in der letzten Woche bei dir heftige Gefühle da? Ich will euch erklären, warum das wichtig ist in dem Zusammenhang. Wisst ihr, ich war bei uns in der Jugendleitung in Auerbach und es war krass, Gott hat uns an vielen Stellen wirklich gesegnet und Gnade geschenkt. Und irgendwann es war eine Jugendgruppe von ca. 50 Leuten und irgendwann wir waren 8 Mann im Jugendmitarbeiterteam und irgendwann gab es ein Jahr, wo die Hälfte von diesen 8 Leuten zum Studieren gegangen ist, ja. Und dann sind wir keine Studentenstadt im Vogtland oder so, ne. Und das heißt, die Leute sind weg und dann hast du nur noch die Hälfte deiner Mitarbeiter und vielleicht kennt ihr das manchmal aus, eure Gemeinde. Und ich saß dann so ein bisschen als der einen Hut auf hat zu Hause und hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dann bin ich zu den Leuten hin und ich hatte so eine richtige Wut in mir. Einen richtigen Zorn, wie die sich jetzt einbilden könnten, hier einfach zu gehen. Die haben nur eine Verpflichtung hier, Mensch. Und ich habe über die Leute schlecht gedacht und da teilweise schlecht gesprochen. Und irgendwann saß ich dann zu Hause auf meinem Bett, vor 3 Jahren war das, und habe gedacht, Dominik, warum bist du eigentlich so zornig? Warum ist dir das so wichtig? Ganz klar, weil mir natürlich das viel wichtiger war, was die Leute über mich dachten, ja. Und wenn jetzt die Hälfte der Mitarbeiter geht, dann können wir ja unser Programm nochmal so gut machen, wie wir es früher immer gemacht haben. Und dann kriege ich nochmal so viel Anerkennung. Und dann wird nochmal gesagt, schaut nur die mal an, wie gut die das machen. Und ich habe gemerkt, eigentlich ging es mir die ganze Zeit um mich. Oder viel mehr um mich, als es mir um Gott geht. Heftige Gefühle, ja, wo ich zornig war. Da steht oft viel mehr dahinter, als wir das oft glauben. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel damit umgehst, wenn du kritisierst wirst. Das ist ein ganz sensibler Punkt. Ja, ich habe hier draußen ja so ein schönes Bild, ja, loben statt Kritik. Finde ich ganz interessant. Manchmal gehört ja Kritik aber auch dazu. Und die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du kritisiert wirst? Ich kenne da Leute, die gehen durch die Decke und dazu gehöre ich manchmal. Und ich kenne aber Leute, die weinen sich dann zu Hause ins Kissen. Und beides sind Reaktionen, sind heftige Gefühle, die uns aber zeigen, wisst ihr, die uns einen Gott in unserem Leben zeigen, die uns nämlich zeigen, dass das, was die anderen Leute über uns sagen und denken und glauben, viel wichtiger ist als das, was Gott über uns glaubt. Wo sind heftige Gefühle in deinen letzten Wochen gewesen? Wo hast du dich über deine Kinder geärgert? Ich kenne das, ja, ich habe diese Woche wieder so eine Situation gehabt, wo ich sehr laut geworden bin gegenüber meinem Kleinen und dann gedacht habe, Dominik, das war jetzt nicht zielführend. Und warum ist es mir wichtig? Ja, dann sitze ich früh, will meine stille Zeit machen in meinem Büro und dann kommt er rein und stört mich dabei. Was fällt dem ein? Ja, und versteht ihr? Ich bin im Gespräch mit Gott, mich stört jemand und ich reagiere zornig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da durchkreuzen deine Kinder deinen Plan oder deine Freunde oder dein Partner. Und du wirst zornig. Die Frage ist, um wen ging es eigentlich? Um dich. Und du bist selbst dein eigener Gott. Dein Plan, den du machst für den Tag. Dass wie du läufst, so muss es laufen. Heftige Gefühle. Wir lieben unsere Götter, wir vertrauen ihnen, wir gehorchen ihnen. Die 3 Punkte. Daran können wir das erkennen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich schäme mich fast ein bisschen, euch das zu sagen. Aber wisst ihr, an diesem goldenen Lamm, was ihr vielleicht kennt, in der Wüste sieht man es am deutlichsten. Mose macht es kaputt. Und die Frage ist, was stellt er ans Zentrum? Er stellt ins Zentrum und sagt, Gott ist euer einziger Retter. Er ist der, der euch aus Ägypten rausgeholt hat. Und er stellt an die Stelle, ja, im übertragenen Sinn, wo dieses Kalb steht, stellt er Gott und sagt, ihr habt nur einen einzigen Gott. Und deshalb kann ich heute am Ende der Predigt ja nichts weiter tun, als euch zu sagen, die einzige Lösung gegen Götzendienst ist, wenn wir Götzen in unserem Leben feststellen, Buße zu tun und uns neu an Jesus zu freuen, an unserem Herrn zu freuen und an dem, was er für uns getan hat. Das ist ganz simpel. Aber ich glaube, es ist das Schwierigste, was wir überhaupt in unserem Leben tun können. Es gibt einen ganz schönen Vers, Hebräer 12, Vers 3, einer meiner Lieblingsverse. Da übersetzt die Elberfelder so schön, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermattet. Es steht, wir sollen den anschauen, der uns errettet hat, der den Widerspruch von Sündern erduldet hat, und damit ist ja Jesus gemeint. Und wenn ihr das Wort, was hier steht, übersetzen würdet aus dem Griechischen, könnte das also so viel bedeuten wie nachsinnen oder meditieren. Nicht im fernöstlichen Sinn, sondern im biblischen Sinn. Nachsinnen und meditieren über unseren Herrn Jesus Christus. Und das beschränkt sich nicht, ihr Lieben, ich sage es ganz bewusst, das beschränkt sich nicht auf eine Stunde Sonntagmorgen, das Abendmahl. Sondern das, was jeden Tag in unserem Leben stattfinden muss. Ein Nachdenken über unseren Herrn Jesus Christus. Und wir sehen an diesem Text hier, ich will es euch gegenüberstellen. König, ja, ein erster König ist Salomo. Salomo ist ein König. Und er ist der Sohn Davids. Aber der Hebräerbrief fordert uns dazu auf, den wahren Sohn Davids anzuschauen. Versteht ihr die Parallele? Unser Herr Jesus ist der wahre Sohn Davids, der uns rettet. Und der Hebräerbrief sagt, schaut ihn an. Schaut ihn an, der nicht mit einer goldenen Krone wie Salomo, sondern mit einer Dornenkrone. Dann nicht mit teuren Gewändern wie Salomo, sondern am Ende nackt, splitterfasernackt an einem Kreuz hängt, um dir all das zu geben, was du sehnsüchtig bei anderen Göttern suchst in deinem Leben. Die Frage ist, was heißt es für deine nächste Woche? Wenn unser Herr Jesus dir all das geben will, wenn unser Gott dir all das geben will, was wir so dummerweise, wie wir sind, bei unseren Göttern suchen. Bei unserer Familie, bei unserer Gemeinde vielleicht. Gemeinde kann auch zu einem Götzen werden. Es kann alles zu einem Götzen werden in unserem Leben. Was heißt es für deine Woche? Ich will dich herausfordern, für die nächste Woche darüber nachzudenken. Wenn dir auffällt, jetzt bin ich hier ist was in meinem Leben. Hier bin ich wütend, zornig, hier weiß ich nicht. Versteht ihr, wisst, was ich meine? Hier ist ein Götze in meinem Leben. All das, was ich gesagt habe. Dann euch herauszufordern und zu überlegen, wie viel mehr kann euch Jesus, unser Herr, das geben, was du bei diesem Gott suchst? Was heißt es, dass er gestorben ist für dich, um deine Sünde zu nehmen, um dir ein viel wertvolleres Leben zu geben, als das, was jeder Götze uns verspricht? Das ist das Einzige, was ich auffordere, nächste Woche zu tun. Ich bin immer der Freund davon, dass eine Predigt eine praktische Aufforderung hat. Und wenn du sagst, mir fällt kein Götze in meinem Leben ein, wenn du sagst, mir fällt nächste Woche kein Götze ein, wovon ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns Götzen hat, dann betet zwei Verse aus dem Psalmen. Psalm 139, Vers 23 und 24. 139, 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und ich glaube, wenn wir Gott dazu auffordern, dass er unser Herz erforscht und unsere Gedanken prüft, dann wird er uns sehr deutlich zeigen, wo in unserem Leben Götzen sind und wie er allein, das füllen kann, was wir sehnsüchtig bei ihnen suchen. Amen.